RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 9. Februar 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar. Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt, Leitartikel der Indonesischen Tageszeitungen, Wunderes Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nunu Nursia, Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Unun hören Sie die Schlagzeilen. Gedenkfeier der Nationales Fressetages in Lombok. Es gibt keine Todesopfer aus Indonesien beim Erdbeben in Taiwan. Tourismusministerium beschleunigt Ausbau einiger Touristenziele. Indonesien soll die Nutzung der sauberen Energie beschleunigen. Bergbau von Tembagapura in Papua wird ohne Freeport fortgesetzt. Indonesien und Japan kooperieren in der Forschung der Medikamente gegen Malaria. Unen hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat heute, den 9. Februar, der Gedenkfeier des Nationalen Pressetages am Mandalika Strand im Bezirk Central Lombok in der Provinz West Nusa Tenggara beigewohnt. Dabei war der Präsident bei der Unterzeichnung einiger Kooperationsverträge und verlieh die journalistische Auszeichnung Adi Negoro. Einige Tagesordnungspunkte, wie die Schifffahrt der Journalisten mit dem Kriegsschiff aus Surabaya in Ostjava nach Lombok in West Nusa Tenggara und die Wohltätigkeitsveranstaltung, findet dort statt, um die Gedenkfeier lebhaftiger zu gestalten. Bei dieser Gelegenheit sagte der indonesische Minister für Bildung und Kultur, Anies Baswedan, dass die Presse den Optimismus fördern solle, sodass die Presse in der Lage sein kann, die vollständige und objektive Information für die Öffentlichkeit anzubieten. Dazu sei die Genauigkeit sehr wichtig. Im Zufolge stelle bisher die Presse nur die Schnelligkeit ungeachtet der Genauigkeit in den Vordergrund, um die Information für die Öffentlichkeit zu übertragen. Jetzt muss die Presse die Genauigkeit und die Glaubwürdigkeit wieder beachten. Das indonesische Außenministerium berichtete, es gebe keine indonesischen Bürger, die zum Todesopfer beim Erdbeben mit einer Kraft von 6,7 Richterskala in Taiwan gefallen sind. Der Direktor für Schutz der indonesischen Bürger und für Rechtshilfe des Außenministeriums, Lalu Muhammad Iqbal, erklärte gestern in Jakarta, dass ein Team des indonesischen Handels- und Wirtschaftsbüros KDEI in Taipei schon in dem Erdbebensort vorhanden gewesen sei und eine Koordination mit dem Krisenzentrum dort durchgeführt habe, sowie nach Offen in 8 Krankenhäuser dort gesucht habe. Im Zufolge gebe es nach der Information keine Todesopfer aus Indonesien, nur 7 Verletzte. Des Weiteren sagte der Vizeleiter des Handels- und Wirtschaftsbüros KDEI Siswadi in Taipei dazu, die 7 indonesischen Verletzte seien schon ihr Wohnhaus zurückgekommen, nachdem sie in einigen Tagen in den dortigen Krankenhäusern gepflegt wurden. Das indonesische Tourismusministerium arbeitet schnell, auf die Bitte des indonesischen Präsidenten Joko Widodo zur Beschleunigung der Arbeitsleistung des Tourismussektors in Indonesien angesichts des nationalen Wachstums zu reagieren. Dies sagte der indonesische Tourismusminister Arief Yahya bei der Gedenkfeier des Nationalen Pressetages am 9. Februar am Mandalika Strand Central Lombok, West Nusa Tenggara. Im Zufolge fokussiere sie die Regierung auf die Entwicklung der 10 Touristenziele in einigen Gebieten Indonesien. Diese Touristenziele sind unter anderem der Borobudur Tempel, der Toba See, der Mandalika Strand, der Bromo Tengger Semeru Vulkan, das Unterseegebiet Wakatobi und der Strand Tanjung Lesung. Der Minister sagte der indonesische Nachrichtenagentur Antara dazu weiter, der Bau eines Touristenziels könne von 10 bis 20 Jahre dauern. Er hoffe, dass der Infrastrukturaufbau eines Gebietes in Indonesien nur bis 5 Jahre beschleunigt werden könnte. Einige ausländische Botschafter in Indonesien haben Indonesien vorgeschlagen, den Transfer bezüglich der Verwendung der fossilen Energie zu der sauberen Energie zu beschleunigen. Das soll dazu beitragen, die Emissionen des Treibhauses 29% von 2020 bis 2030 zu reduzieren. Der norwegische Botschafter in Indonesien, Stig Traffic, sagte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara kürzlich in Jakarta dazu. Nach Forschungsarbeiten gebe es so viele Sachen, die zur Entwicklung der erneuerbaren Energie in Indonesien durchgeführt werden müssen. Inzwischen hoffe der US-Botschafter in Indonesien, Robert Oblak, dass die Vereinbarung zur Emissionreduzierung ehrgeiziger sein könnte. Das Wichtigste sei, dass ein permanenter Beschluss für die Emissionreduzierung vorliege. Die Staatsregierung von Präsidenten Joko Widodo hat sich als Zwischenziel gesetzt, die erneuerbare Energie 23% im Jahr 2025 zu steigern. Der Betrieb des Bergbaus der Minenfirma aus den USA PT Freeport in Mimika, Papua, muss fortgesetzt werden, obwohl dieser Betrieb nicht mehr von PT Freeport verwaltet wird, da der Kooperationsvertrag mit der indonesischen Regierung nicht verlängert worden ist. Dies sagte der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen Sudirman Said bei der Sitzung mit Parlamentsmitgliedern kürzlich in Jakarta. Nach dem Bericht der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte er dazu weiter, der Betrieb des Bergbaus in Papua könne so plötzlich nicht gestoppt werden, da viele Verluste daraus entstehen würden. Das liege daran, dass 92% des nationalen Bruttosozialprodukts aus diesem Bergbau stamme. Darüber hinaus arbeiten Tausende von Menschen in der Bergbaugesellschaft. Die indonesische Behörde für Forschung und Technologieanwendung BPPT und die japanische Regierung arbeiten zusammen, die Entwicklung der Medikamente gegen Malaria und gegen die Amuba zu erforschen und zu überprüfen. Der Leiter der BPPT, Unggul Priyanto, sagte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, gestern Jakarta dazu. Mit dieser Kooperation konnte BPPT hoffentlich in der Lage sein, die wirklich nützlichen Medikamente für verschiedene tropische Krankheiten wie die Malaria herzustellen. Er teilte mit, dass diese Forschungsoperation aufgrund des Programms der Wirtschaft- und Technologieforschungspartnerschaft für den nachhaltigen Aufbau SATREPS in 5 Jahren durchgeführt werde. Beide Länder setzen sich zum Ziel, 2 Verbindungen für die Medikamente gegen Malaria und gegen Amuba herzustellen. Es bleibe zu hoffen, dass die Kooperation die Forschung im Medikamentenbereich für typische indonesische Erkrankungen entwickeln könnte, sodass Indonesien seine Abhängigkeit im Bereich der Medikamentenrohstoffe steigern kann. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.027,16 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 13.571,51 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.820 Rupiah. Und nun zum Wetter, Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Die Presse und viele Interessen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, heute, den 9. Februar 2016, feierten alle Pressekreise, anschließend Journalisten in Indonesien, den Nationalen Pressetag. Der Höhepunkt des Pressefeiertages fand im Sonderwirtschaftsgebiet Mandalika im Bezirk Lombok in der Provinz West Nusa Tenggara statt. Im Laufe der Zeit hat sich die Presse in Indonesien dynamisch entwickelt. Im Regime der neuen Ordnung unter der Führung des Präsidenten Suharto hatte die Presse noch keine Freiheit gemäß der Forderung und der Aspiration der Gesellschaft. Aber nach dem neuen Ordnungsregime spielt die Presse eine größere Rolle, vor allem in der Reformsära. In der Reformsära ist die Presse frei und offen. Es ist schade, dass die in der Freiheitsära viele Medien und die Pressekreise die Ethikkodex und Moralität für Berichterstattung vergessen. Von den Medien kann die indonesische Gesellschaft jetzt sehr einfach die Information bekommen und auch erfahren, wer sie in Rechtsverfahren verwickeln lasse. In der Fernsehsendung, vor allem bei der Berichterstattung eines kriminellen Falls, gibt es die Medien, die das Gesicht der kriminellen Täter vulgär und deutlich übertragen, ungeachtet der moralischen Ethik und des psychologischen Effekts. Dem Sein nach sei das Prinzip der Unschuldvermutung in Indonesien nicht gültig. Die meisten indonesischen Medien werden auch zur Zeit von politischen Parteien beherrscht, sodass die Unabhängigkeit der Medien fraglich geworden sei. Die Journalisten der Medien bevorzugen die Ereignisse nach dem Wunsch der Medienbesitzer, die der Leiter der politischen Parteien sind. Die Presseunabhängigkeit als eine der demokratischen Säulen in Indonesien ist sehr häufig fraglich. Die Journalisten müssen die Nachrichten und die Information, die die Neutralität zeigen und frei vom Druck und vom Befehl einer bestimmten Seite sein sollen, übertragen. Zurzeit müssen die Presse ihre Rolle erweitern, um die Informationen mit guter Qualität und mit Freiheit von negativen Dingen zu präsentieren. Das Volksinteresse ist am wichtigsten als alle Interessen. Es bleibt zu hoffen, dass die indonesische Presse, die Regierung und die Öffentlichkeit in Bezug auf das Staatsinteresse kritisieren könnte. Herzlichen Glückwunsch zum Nationalen Pressetag. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz, im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige historische Ereignisse fanden am 9. Februar statt. Wir beginnen mit dem 9. Februar 1946, wo der Verband der Indonesischen Journalisten gegründet wurde. Die Gründung dieses Verbandes wurde von einigen indonesischen Journalisten beim Kongress der Journalisten in Solo Zentraljava initiiert. Dieser Kongress stimmte darin überein, den Verband der Indonesischen Journalisten PWI zu gründen. Die Gründung dieses PWI-Verbandes dient dazu, alle Journalisten von Indonesien und ihrem Potenzial zu einigen. Bei diesem Kongress wurde Sumanang als der erste Leiter dieses Verbandes gewählt. Im Jahre 1985 wurde der Gründungstag dieses PWI-Verbandes durch den Präsidiar Erlass Nummer 5 von 1985 als der Nationale Pressetag offiziell erklärt. Am 9. Februar 1965 ereignete sich der Vietnamkrieg oder genannt der Zweite Indochina-Krieg. Der Erste Indochina-Krieg ereignete sich, als die Vietnamesen gegen Frankreich kämpften. Dieser Krieg wurde in den 50er Jahren mit der Niederlage von Frankreich beendet. Der Zweite Indochina-Krieg wurde mit der Ankunft des ersten Bataillons der amerikanischen Truppe bezeichnet, die nach Südvietnam entsandt wurde. Dieses Bataillon war die Luftverteidigungstruppe, die sich dem Korps der amerikanischen Marine anschloss. Die Entsendung der amerikanischen Truppe rief Proteste von verschiedenen weltweiten Ländern hervor. Der Vietnamkrieg beendete in den 70er Jahren. Am 9. Februar 2001 stoß und versenkte das amerikanische U-Boot USS Greenville unabsichtlich das Fischereitrainingsschiff der japanischen Hochschule Ehimemaru. Dadurch sind 9 von 35 Passagieren dieses japanischen Schiffes ums Leben gekommen. Dazu gehörten 4 Studenten. Dieser Zusammenstoß ereignete sich, als die Zivilbürger auf den U-Boot waren, um das Manöver zu sehen. Nach dem Forschungsergebnis ereignete sich dieser Zusammenstoß unter anderem durch die schlechte Sonarentdeckung, die uneffektive Nutzung des Periskops vom Kapitän des amerikanischen U-Bootes und der schlechten Kommunikation zwischen den Crews. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt zum Thema Indonesien lehnt Plan von Frankreich zur Erhöhung der Rohpalmölsteuer ab. Das französische Parlament wird ab 2017 die Rohpalmölsteuer progressiv steigen. Der Plan zur Steigerung dieser Steuer steht im Entwurf des Amendements des Gesetzes Nummer 367 über Lebewesenvielfalt, der am 21. Januar vom französischen Senat festgelegt wurde. Das Amendement dieses Gesetzes wird Anfang 2017 in Kraft setzen. Diese Steuer erhöht sich von 300 Euro pro Tonne 2017 auf 500 Euro pro Tonne 2018 auf 700 Euro pro Tonne 2019 und auf 900 pro Tonne im Jahre 2020. Diese Steuer dient dem Palmöl und dessen Nebenprodukt. Der Vizeleiter der Abteilung für maritime Angelegenheiten des koordinierenden Ministers für maritime Angelegenheiten, Arif Hafaz Ugroseno, sagte, der französische Senat bewährte, dass diese Steuermaßnahme dazu diene, die Bekämpfung der Entwaldung und der Schädigung des Ökosystems zu unterstützen. Die Steigerung der progressiven Steuer diene auch dazu, das gefährliche Pestizid, das von Ölpalmplantagen auf der ganzen Welt genutzt wurde, zu beseitigen. Der koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten, Rizal Ramli, meint, dass der Plan dieser progressiven Besteuerung für alle Produkte mit dem Grundstoff von Palmöl von Frankreich eine unlogische Maßnahme sei. Rizal Ramli fuhr fort, das Amendement der Rohpalmölsteuer zeige den diskriminierten Schritt von Frankreich, da das Pflanzenöl von Frankreich mit gleicher Steuer nicht auferlegt werde. dem Minister zufolge betrage die Steuer des importierten Rohpalmöls in Frankreich 103 Euro pro Tonne. Die Erhöhung der Steuer auf 300 Euro oder 430 US-Dollar pro Tonne wird natürlich die Ölpalmlandwirte und der Rohpalmproduzenten Indonesiens töten. Minister Rizal Ramli fufot, dieser Plan von Frankreich werde die Lebensquelle von 2 Millionen Ölpalmlandwirten Indonesiens und von 400.000 Ölpalmlandwirten Malaysias töten. Das Geld von der progressiven Rohpalmsteuer, das von der französischen Sozialbehörde eingenommen werden werde, sei sehr ironisch, da zwei kleinständige Millionen Ölpalmlandwirte Indonesiens den Wohlfahrtsfonds des französischen Volkes subventionieren sollten. Rizal Ramli sagte dazu weiter, Indonesien fordere die Weisheit der Regierung und des Parlaments von Frankreich auf, um den Prozess des Amendements des Gesetzes Nummer 367 zu beenden. Die Bewertung der Ökologie und Umwelt dürfe nicht als Mittel der protektionistischen und diskriminierten Maßnahmen genutzt werden. Inzwischen meint auch der Direktor der Behörde für Verwaltung der Fonds für Ölpalmplantagen, Bayu Krishnamurti, dass der Plan von Frankreich über diese progressive Besteuerung für Rohpalmöl diskriminiert sei. Er ist davon besorgt, wenn die französische Regierung diese Regel erfolgreich anwenden könnte, würden andere Länder in Europa und außerhalb Europa diesen Maßnahmen folgen. Andererseits erklärte der indonesische Handelsminister Thomas Lembong, die Steuer für Palmöl, die im Amendement Nummer 367 geregelt werde und vom Parlament Frankreichs angenommen werde, übertrete die Prinzipien der Welthandelsorganisation. Thomas Lembong fordert die französische Regierung auf, mit Indonesien zusammenzuarbeiten, um die in Frankreich mit Palmöl verbundenen Fragen zu lösen. Minister Thomas Lembong zufolge habe er einen Sonderbrief an die französische Regierung geschickt, um die progressive Besteuerung für Palmöl und dessen Nebenprodukt zu annullieren, die 2017 beginnen werde. Thomas Lembong erklärte weiter, dass sie die indonesische Regierung darum bemühen werde, den Marktzugang der indonesischen Produkte im Ausland zu finden, damit sie nicht verhindert seien. Das war im Blickpunkt.
Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat heute den 9. Februar der Gedenkfeier des Nationalen Pressetages am Mandalika Strand im Bezirk Central Lombok in der Provinz West Nusa Tenggara beigewohnt. Dabei war der Präsident bei der Unterzeichnung einiger Kooperationsverträge und verlieh die journalistische Auszeichnung Adi Negoro. Einige Tagesordnungspunkte wie die Schifffahrt der Journalisten mit dem Kriegsschiff aus Surabaya in Ostjava nach Lombok in West Nusa Tenggara und die Wohltätigkeitsveranstaltung findet dort statt die Gedenkfeier lebhaftiger zu gestalten. Bei dieser Gelegenheit sagte der indonesische Minister für Bildung und Kultur, Anies Baswedan, dass die Presse den Optimismus fördern solle, sodass die Presse in der Lage sein kann, die vollständige und objektive Information für die Öffentlichkeit anzubieten. Dazu sei die Genauigkeit sehr wichtig. Im Zufolge stelle bisher die Presse nur die Schnelligkeit ungeachtet der Genauigkeit in den Vordergrund, die Information für die Öffentlichkeit zu übertragen. Jetzt muss die Presse die Genauigkeit und die Glaubwürdigkeit wieder beachten. Das indonesische Außenministerium berichtete, es gebe keine indonesische Bürger, die zum Todesopfer beim Erdbeben mit einer Kraft von 6,7 Richterskala in Taiwan gefallen sind. Der Direktor für Schutz der indonesischen Bürger und für Rechtshilfe des Außenministeriums, Lalu Muhammad Iqbal, erklärte gestern in Jakarta, dass ein Team des indonesischen Handels- und Wirtschaftsbüros KDEI in Taipei schon in dem Erdbebensort vorhanden gewesen sei und eine Koordination mit dem Krisenzentrum dort durchgeführt habe, sowie nach Offen in 8 Krankenhäuser dort gesucht habe. Im Zufolge gebe es nach der Information keine Todesopfer aus Indonesien, nur 7 Verletzte. Des Weiteren sagte der Vizeleiter des Handels- und Wirtschaftsbüros KDEI Siswadi in Taipei dazu, die 7 indonesischen Verletzte seien schon ihr Wohnhaus zurückgekommen, nachdem sie in einigen Tagen in den dortigen Krankenhäusern gepflegt wurden. Das indonesische Tourismusministerium arbeitet schnell, um auf die Bitte des indonesischen Präsidenten Joko Widodo zur Beschleunigung der Arbeitsleistung des Tourismussektors in Indonesien angesichts des nationalen Wachstums zu reagieren. Dies sagte der indonesische Tourismusminister Arief Yahya bei der Gedenkfeier des Nationalen Pressetages am 9. Februar am Mandalika Strand Central Lombok, West Nusa Tenggara. Im Zufolge fokussiere sie die Regierung auf die Entwicklung der 10 Touristenziele in einigen Gebieten Indonesien. Diese Touristenziele sind unter anderem der Borobudur Tempel, der Toba See, der Mandalika Strand, der Bromo Tengger Semeru Vulkan, das Unterseegebiet Wakatobi und der Strand Tanjung Lesung. Der Minister sagte der indonesische Nachrichtenagentur Antara dazu weiter, der Bau eines Touristenziels könne von 10 bis 20 Jahre dauern. Er hoffe, dass der Infrastrukturaufbau eines Gebietes in Indonesien nur bis 5 Jahre beschleunigt werden könnte. Einige ausländische Botschafter in Indonesien haben Indonesien vorgeschlagen, den Transfer bezüglich der Verwendung der fossilen Energie zu der sauberen Energie zu beschleunigen. Das soll dazu beitragen, die Emissionen des Treibhauses um 29% von 2020 bis 2030 zu reduzieren. Der norwegische Botschafter in Indonesien, Stig Traffic, sagte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara kürzlich in Jakarta dazu. Nach Forschungsarbeiten gebe es so viele Sachen, die zur Entwicklung der erneuerbaren Energie in Indonesien durchgeführt werden müssen. Inzwischen hoffe der US-Botschafter in Indonesien, Robert Oblek, dass die Vereinbarung zur Emissionreduzierung ehrgeiziger sein könnte. Das Wichtigste sei, dass ein permanenter Beschluss für die Emissionreduzierung vorliege. Die Staatsregierung von Präsidenten Joko Widodo hat sich als Zwischenziel gesetzt, die erneuerbare Energie um 23% im Jahr 2025 zu steigern. Der Betrieb des Bergbaus der Minenfirma aus den USA PT Freeport in Mimika, Papua, muss fortgesetzt werden, obwohl dieser Betrieb nicht mehr von PT Freeport verwaltet wird, da der Kooperationsvertrag mit der indonesischen Regierung nicht verlängert worden ist. Dies sagte der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen Sudirman Said bei der Sitzung mit Parlamentsmitgliedern kürzlich in Jakarta. Nach dem Bericht der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte er dazu weiter, der Betrieb des Bergbaus in Papua könne so plötzlich nicht gestoppt werden, da viele Verluste daraus entstehen würden. Das liege daran, dass 92% des nationalen Bruttosozialprodukts aus diesem Bergbau stamme. Darüber hinaus arbeiten Tausende von Menschen in der Bergbaugesellschaft. Die indonesische Behörde für Forschung und Technologieanwendung BPPT und die japanische Regierung arbeiten zusammen, um die Entwicklung der Medikamente gegen Malaria und gegen die Amuba zu erforschen und zu überprüfen. Der Leiter der BPPT, Unggul Priyanto, sagte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, gestern in Jakarta dazu. Mit dieser Kooperation konnte BPPT hoffentlich in der Lage sein, die wirklich nützlichen Medikamente für verschiedene tropische Krankheiten Krankheiten wie die Malaria herzustellen. Er teilte mit, dass diese Forschungsoperation aufgrund des Programms der Wirtschaft- und Technologieforschungspartnerschaft für den nachhaltigen Aufbau SATREPS in 5 Jahren durchgeführt werde. Beide Länder setzen sich zum Ziel, 2 Verbindungen für die Medikamente gegen Malaria und gegen Amoeba herzustellen. Es bleibe zu hoffen, dass die Kooperation die Forschung im Medikamentenbereich für typische indonesische Erkrankungen entwickeln könnte, sodass Indonesien seine Abhängigkeit im Bereich der Medikamentenrohstoffe steigern kann. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.027,16 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 13.571,51 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.820 Rupiah. Und nun zum Wetter, Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder im Programm Unser schönes Indonesien, in dem wir Ihnen über Reiseziele, die Kuche, Kunst und Kultur Indonesiens berichten. Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen das Touristendorf Bongo in Gorontalo auf Sulawesi vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unser Programm über Livestream hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, Bongo ist ein kleines Dorf in der südlichen Seite des Bezirks Gorontalo in der Provinz Gorontalo auf Sulawesi. Bongo liegt nicht so weit von dem Stadtzentrum Gorontalo. Von Gorontalo brauchen wir nur 30 Minuten, um dieses Dorf zu erreichen. Bongo ist ein kleines Dorf mit schöner Natur. Außer der schönen Natur bietet Bongo den Touristen die einzigartige alte Tradition wie die Zeremonie Walima auch an. Die Zeremonie Walima wird jedes Jahr im Rahmen der Feier des Jahrestages des islamischen letzten Propheten Muhammad veranstaltet. Bei der Zeremonie Walima führen die Dorfeinwohner von Bongo den Kuchen Kolombengi bis zu der Moschee in einer Prozession herum. Dutzende Tausend von Touristen warten immer auf diese jährliche einzigartige Veranstaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in das Tor des Dorfs Bongo eintreten, werden Sie sich fühlen, wie religiös das Dorf Bongo ist. Die Dorfeinwohner von Bongo sind die Muslimen, die den islamischen Lehren sehr gehorchen. Die religiöse Situation ist immer tiefer, wenn Sie die islamische Internatsschule oder auf Indonesisch Pesantren namens Alam Bubohu besuchen. Diese Internatsschule wurde von einer Persönlichkeit des Dorfs Bongo namens Josef Tahir Ma'ruf gegründet. Die blattreichen Bäume umringen die Internatsschule Alam Bubohu. In der Internatsschule befinden sich zwei Schwimmbäder. 600 Schüler lernen in dieser Internatsschule. Meistens sind sie die lokalen Bürger. Außer der Religion lernen die Schüler auch die Erhaltung der Natur und die Kultur. Liebe Hörerinnen und Hörer, außer der Internatsschule befindet sich im Dorf Bongo auch eine einzigartige Moschee. Die Moschee heißt Gualima Emas. Die Moschee liegt auf einem Hügel bzw. 250 Füße von der Meereshöhe. Von dieser Moschee aus können Sie die in Erstaunen versetzenden Landschaft, und zwar den Ozean und hügelige Gegend, die Siedlungen und die Fischerboote sehen. Die zweistöckige Moschee ist 10x10 Quadratmeter. Der zweite Stock dieser Moschee hat kein Dach. Neben der Treppe der Moschee gibt es einen islamischen Kalender oder auch arabisch Hijriah. Man sagt, es ist der größte islamische Kalender in der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, außer der Internatsschule und der Moschee befinden sich auch im Dorf Bongo die Erholungshütten mit den einzigartigen Formen wie Kuchenfahne. Sie heißen Wambohe und verbreiten sich in dem ganzen Dorf Bongo. Wambohe ist ein Platz für die Touristen, vor dem Sonnenschein zu sitzen. Die Hütten sind einzigartig, aber können maximal funktionieren. Die untere Seite der Hütten ist einen offenen Raum, in dem die Touristen sich unterhalten und die frische Luft genießen. In der oberen Seite können die Touristen sich erholen. Dutzende Tausend von Holzfossilien, die Dutzende Millionen Jahre alt sind, sind im Dorf Bongo auch zu sehen. Die Fossilien vertreten die Historie der Naturänderungen in Gorontalo. Sie werden die Informationen über die Holzfossilien von den Tafeln bekommen. Der Besuch in das Touristendorf Bongo ist kostenlos. Sie sollten nur eine Murmel mitbringen. Die Besucher müssen die Murmeln in einen Kasten hineinstecken. Die Murmel ist ein Mittel, um zu zahlen, wie viele Leute das Dorf Bongo besuchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderschönes Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Kerumah Sahabat oder auf Deutsch Besuchen das Haus einer besten Freundin. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen einige indonesische Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts Kerumah Sahabat oder auf Deutsch Besuchen das Haus einer besten Freundin zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Sehen auf Indonesisch melihat, melihat. Aus dem Auto aussteigen auf Indonesisch turun dari mobil, turun dari mobil. Das Haus auf Indonesisch rumah, rumah. Beste Freundin auf Indonesisch sahabat, sahabat. Schauspielerin auf Indonesisch aktris, aktris. Hobby auf Indonesisch hobby, hobby. Kochen auf Indonesisch memasak, memasak. Einladen auf Indonesisch mengundang, mengundang. Gute Freundin auf Indonesisch teman dekat, teman dekat. Mittag essen auf Indonesisch makan siang, makan siang. Groß und schön auf Indonesisch besar dan bagus, besar dan bagus. Schwimmbad auf Indonesisch kolam renang, kolam renang. Di Turnhalle auf Indonesisch ruang olahraga, ruang olahraga. Rufen auf Indonesisch memanggil, memanggil. Instruktur auf Indonesisch auch Instruktur. Di Sauna auf Indonesisch Sauna, Sauna. Di Kuhe auf Indonesisch Dapur, Dapur. Das Restaurant auf Indonesisch Restoran, Restoran. Der Kampf auf Indonesisch Perjuangan, Perjuangan. Bewunderer auf Indonesisch pengagum, pengagum. Ein Foto machen auf Indonesisch berfoto, berfoto. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen indonesischen Unterricht mit dem Titel Kerumah Sahabat oder auf Deutsch Besuchen das Haus einer besten Freundin. Das Gespräch ist zwischen Nita und Nancy. Sie stehen vor einem Haus. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Ich sah, du stiegst aus einem Luxusauto aus. Auf Indonesisch, saya lihat kamu turun dari mobil mewah. Saya lihat kamu turun dari mobil mewah. Wohin bist du gegangen? Auf Indonesisch, kamu dari mana? Kamu dari mana? Ich habe gerade das Haus meiner besten Freundin besucht. Auf Indonesisch. Saya dari rumah sahabat saya. Saya dari rumah sahabat saya. Sie ist eine Schauspielerin. Auf Indonesisch. Dia adalah seorang aktris. Dia adalah seorang aktris. Ir hobby is kochen. Of Indonesisch. Hobinya memasak. Hobinya memasak. Sie lud ihre guten Freundinnen zum Mittagessen ein. Auf Indonesisch. Dia mengundang teman-teman dekatnya makan siang. Dia mengundang teman-teman dekatnya makan siang. Weißt du, ihr Haus ist sehr schön und groß. Auf Indonesisch. Kamu tahu, rumahnya sangat bagus dan besar. Kamu tahu, rumahnya sangat bagus dan besar. Es gibt ein Schwimmbad und eine Turnhalle. Auf Indonesisch. Ada kolam renang dan ruang olahraga. Ada kolam renang dan ruang olahraga. Sie kann damit zu Hause Sport treiben. Auf Indonesisch. Sehingga dia bisa berolahraga di rumah. Sehingga dia bisa berolahraga di rumah. Sie sollten nur einen Instruktor anrufen. Auf Indonesisch. Dia hanya perlu memanggil instruktur saja. Dia hanya perlu memanggil instruktur saja. Es gibt auch eine Sauna. Auf Indonesisch. Ada juga ruang untuk sauna. Ada juga ruang untuk sauna. Da ihr Hobby kochen ist, ist ihre Küche sehr groß. Auf Indonesisch. Karena hobinya memasak, dapurnya sangat besar. Karena hobinya memasak, dapurnya sangat besar. Sie hat auch ein Restaurant. Auf Indonesisch. Dia juga mempunyai restoran. Dia juga mempunyai restoran. Sie hat darum allein gekämpft, alle diese Vermögen zu besitzen. Auf Indonesisch. Semua hasil perjuangannya sendiri. Semua hasil perjuangannya sendiri. Nächstes Mal möchte ich mit dir zu ihrem Haus mitkommen. Geht das? Auf Indonesisch. Lain kali saya ikut ke rumahnya ya. Lain kali saya ikut ke rumahnya ya. Ich bin ihr Bewunderer. Auf Indonesisch. Saya adalah pengagum dia. Saya adalah pengagum dia. Ich möchte gemeinsames Foto mit ihr machen. Auf Indonesisch. Saya mau berfoto bersamanya. Saya mau berfoto bersamanya. Okay, nächstes Mal werde ich dich zum Mitmachen antreiben. Auf Indonesisch. Baiklah, lain kali saya pasti ajak kamu. Baiklah, lain kali saya pasti ajak kamu. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann, auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voe.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. In diesem Programm möchten wir Ihnen den Popsänger Firsa vorstellen. Liebe Zuhörer, am Anfang hören Sie ein Lied von Firsa mit dem Titel Kita Yang Beda, auf Deutsch Wir sind anders. Viel Spaß beim Zuhören.
Tak pernah ku bayangkan secepat ini. Aku takutkan benar terjadi adanya perbedaan mengalahkan rasa. Dan kita menyerah kalah pada keadaan. Kau putuskan pergi melepaskan kita. Tuhan, kita cuma satu, kita yang berbeda. Hingga tak mungkin menyatu cinta yang terluka. Ku terima semua ini sebagai rahasia. Biar ku simpan selamanya kau di hatiku. Pekat malam jangan membuat resah. Hadapilah ini sebagai pelajaran hidup. Kau putuskan pergi melepaskan kita. Tuhan, kita cuma satu, kita yang
Liebe Zuhörer, die Mohammed de Firsa oder Firsa ist ein indonesischer Sänger, der am 12. Mai 1990 in Banda Aceh geboren ist. Firsa ist der dritte Sieger bei der Talentshow Indonesian Idol in der 8. Season im 2014. Früher war er der Sänger der Indie Band Hopi Pola von 2006 bis 2008 in Medan. Danach im 2010 beitrat er in einer Indie-Band Beautiful Monday Sonnermontag, weil er eine Karriere in der indonesischen Musikindustrie haben mochte. Liebe Zuhörer, bevor wir ihn weiter kennenlernen, hören Sie ein Lied von Firsa mit dem Titel Hadirmu, auf Deutsch Deine Anwesenheit, gute Unterhaltung.
Kau selalu ada di hatiku. selalu ku sebut namamu di tidurku. Walaupun ku tak melihat parasmu, tapi selalu ku rasakan hadirmu. Jangan pernah pergi, oh cintaku, percayalah aku merindu. Jangan pernah pergi, oh kasihku, percayalah aku untukmu. Walaupun ku tak melihat parasmu, tapi selalu ku rasakan hadirmu.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns
in Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.